Am Morgen des 7. August 1883 eilt Johanna Christine Kühne, Hebamme zu Wurzen im Königreich Sachsen, zum Haus des Musterzeichners Hans-Georg Bötticher, um seiner Ehefrau bei der Geburt ihres Kindes beizustehen. Als die Uhr am Turm von St. Wenceslei zur Mittagsstunde schlägt, liegt der langnäsige Neuling bereits zwischen den Brüsten seiner Mutter und hat die erste Reise in seinem Leben absolviert. Der Knabe ist nicht das erste Kind der Rosemarie Bötticher, er wird aber ihr bekanntestes und lustigstes werden. Er bekommt den Namen Hans Gustav, obwohl Kuddeldaddeldu vermutlich auch damals schon ganz gut zu ihm gepasst hätte.
Ich komme
und gehe wieder.
Das wundersame Leben des Joachim Ringelnatz. Feature von Wolfgang Knape.
Dass Joachim Ringelnatz ausgerechnet in Wurzen zur Welt kommt, verdanken wir der Sächsischen Eisenbahn, die hier einen ihrer ersten Bahnhöfe hatte und ohne die es weder den stürmischen Aufbruch ins Industriezeitalter noch die 1840 gegründete Tapetenfabrik von August Schütz, in der Ringelnatz Vater als Chefdesigner begann, hätte geben können. Der 1849 in Jena geborene Hans-Georg Bötticher hatte sich am Polytechnikum in Dresden zum Musterzeichner ausbilden lassen und war nach Paris gegangen, das damals für die Mode der Innenraumgestaltung bestimmt war. In dem führenden Atelier von Arthur Martin fand er eine Anstellung und fiel schon bald durch seine Entwürfe auf. Bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges musste er Frankreich verlassen. Hervorragende Musterzeichner waren in Deutschland noch rar. Der Geschäftsführer der Wurzener Tapetenfabrik bemühte sich deshalb, Georg Bötticher von den Vorzügen der sächsischen Muldestadt und von seinen Velour-Tapeten zu überzeugen. Die Konditionen waren gut und die Schützfabrik besaß auch international bereits einen vorzüglichen Ruf. Bötticher nahm das Angebot an. Er heiratete die Tochter eines thüringischen Sägewerkbesitzers aus Tilsit und kam 1875 in die Dom- und Muldestadt, wo er Muster für Tapeten, Teppiche und Möbelstoffe entwarf und fast 13 Jahre blieb. In Wurzen werden die Kinder Wolfgang und Ottilie geboren und 1883 schließlich Hans, der seine 1932 bei Rowohlt erscheinende Autobiografie »Mein Leben bis zum Kriege« mit den folgenden Erinnerungen an seine Heimatstadt einleitet.
Ein Dienstmädchen trug mich auf dem Arm oder führte mich an der Hand. Wir standen am Rande eines trostlos schlammfarbenen Wassers, das in die Straße eingedrungen war und, wenn mein Kleinkindergehirn recht verstand, immer höher stieg. Und der Himmel war gewittergelb. So schlimm, so trostlos war das. Wenig später war ich einmal verschwunden. Der beste Freund meines Vaters brachte mich wieder. Er hatte mich mitten auf dem weit entlegenen Marktplatz angetroffen.
Wasser und Fernweh spielen demnach schon frühzeitig eine zentrale Rolle im Leben des Hans Bötticher. Als er 5 ist, zieht die Familie nach Leipzig, wo der Vater wieder ein eigenes Atelier unterhält. Auch in Leipzig gibt es einen Fluss. Und es gibt Erlebnisse, die die Fantasien des Heranwachsenden beflügeln.
An der Stelle, wo wir wohnten, floss die alte Elster zwischen zerklüfteten Abhängen trüb und ernst dahin. Von unserem hohen Stockwerk aus hatten wir über den Fluss hinweg einen weiten Ausblick. Das waren für uns Kinder unermessliche, blumige Wiesen. Ich sah über diesem Gelände einen Fallschirmabsprung aus einem Freiballon. Der Schirm entfaltete sich nicht.
Als erwachsener Mann malt Ringelnatz ein Ölbild, das diesen Blick aus Kindertagen heraufbeschwört. Und er schreibt ein Gedicht.
An der alten Elster. Wenn die Babbeln an dem Uferhange schrecklich sich im Sturme bogen, hu, wie war mir kleinem Kinde bange. Drohend gelb ist unten Fluss gezogen. Jenseits an der Pferdeschwemme zog einmal ein Mann mit einer Stange eine Leiche an das Land. Meine Butterbämme biss ein Hund mir aus der Hand. Oh, wie war mir bange.
In Leipzig leben die meisten Freunde des Vaters. Namhafte Verleger darunter, bildende Künstler und Schriftsteller. Denn der Musterzeichner Hans-Georg Bötticher frönt noch einer anderen Leidenschaft. Er schreibt Humoresken, vor allem Gedichte und Satiren. Bei Reklam erscheint sein beliebter Leutnant von Versewitz. 18 Jahre lang gibt er Auerbachs deutschen Kinderkalender heraus. Da verwundert es nicht, dass der Sohn durch ein vererbtes Schreib- und Zeichentalent auffällt und 13-jährig für eine im sächsischen Dialekt verfasste Geschichte über einen entwichenen Hering sein erstes Honorar kassiert. Auf seine schulischen Leistungen haben die im Elternhaus empfangenen Anregungen allerdings keine erkennbare Auswirkung. Nicht eines der Lehrfächer regt ihn an.
Ich war in allem schlecht, sogar im deutschen Aufsatz, für den ich durch meinen schriftstellernden Vater mehr mitbekommen hatte als die anderen Knaben. Im Zeichnen versagte ich völlig. Fortan durfte ich die allgemeinen Zeichenübungen nicht mehr mitmachen, sondern musste mich während des Unterrichts unbeteiligt auf eine Sonderbank setzen, wo es mir überlassen blieb, einen hässlich Gipsdackel abzuzeichnen. Glaubte ich mich unbeobachtet, so trieb ich Allotria. In den Pausen war ich nicht mehr zu bändigen. Ich wurde verpetzt oder erwischt und immer wieder bestraft.
Für seine Lehrer ist Hans Bötticher ein rotes Tuch. Die Eltern aber geben den Glauben an ihren Jüngsten nicht auf. Sie schenken ihm eine Jahreskarte für den zoologischen Garten. Der Zoo liegt der Schule direkt gegenüber und mit Vorliebe verbringt Hans Bötticher seine Pausen in den Anlagen und vor den Käfigen vis-à-vis. Großen Eindruck machen ihm die Völkerschauen, die Zoodirektor Ernst Pinkert von Zeit zu Zeit veranstaltet. Bunt gekleidete Indianer sind da zu sehen, Stammesfürsten aus Afrika und einmal sogar eine sich fast ausschließlich aus Frauen und Mädchen rekrutierende Gruppe aus Deutsch-Samoa.
Ich befand mich in den Pubertätsjahren und konnte mich an den bronzefarbenen, dunkelhaarigen Weibern nichts erzählen. Da mein kleines Taschengeld für Geschenke nicht ausreichte, entwendete ich zu Hause nach und nach unseren gesamten Christbaumschmuck.
Die Leipziger staunen nicht schlecht, als sie bei ihrem Zoobesuch auf der Völkerschauwiese 2 Dutzend schön gewachsener Samoanerinnen erblicken, die voller Stolz farbige Glaskugeln, Wachsengel, Weihnachtsmänner und Tannenzapfen, kurzum den gesamten Weihnachtsbaumschmuck der Familie Bötticher im Haar und am Körper tragen.
Eine von ihnen erfüllte mir eines Tages meinen Wunsch, mir ein großes Haar auf den Unterarm einzustechen.
Das Stechen dauerte 1,5 Stunden. Und als die schwarzhaarige Schöne ihre Arbeit beendet hat, ist die große Pause am Königlichen Staatsgymnasium längst vorbei.
»Wo bist du gewesen?«, fragte der Lehrer, als ich unter atemloser und schadenfroher Spannung meiner Klassengenossen den Schulraum betrat. Aufrecht ging ich an dem Lehrer vorbei, an meinen Platz, und sagte, jedes Wort stolz betonend, ich habe mich tätowieren lassen.
Nun ist das Maß voll. Der notorische Störer und Sitzenbleiber muss das Gymnasium verlassen. Der ansonsten so nachsichtige Vater schickt ihn auf eine der für ihren Drill berüchtigten Privatschulen, damit er es doch noch zu einem Abschluss bringen möge. Im März 1901 besteht er, zur Freude seiner Eltern und zu seiner eigenen Überraschung, die Prüfung. Ein paar Tage später begleitet der Vater den 17-Jährigen nach Hamburg, denn allen Warnungen zum Trotz, Hans Bötticher will erstmal zur See. Auf der altersschwachen Bark Alley unternimmt er seine erste große Reise. Und schon nach wenigen Tagen ist er von jeglicher Seefahrerromantik geheilt.
Von frühmorgens bis spätabends schwere oder unwürdige Arbeit verrichten zu müssen. Vom Steuermann oder Bootsmann geschlagen. Von den Matrosen wegen meiner seemännischen Unkenntnis und meines sächsischen Dialekts. Unausgesetzt verspottet zu werden, das war alles andere. Nur nicht ermutigend.
Der Einzige, mit dem er sich an Bord versteht, ist ein Kajütenjunge aus Frankreich, der Napoleon gerufen wird. Einmal beordert man die beiden zum Zwiebelsortieren ins Zwischendeck.
So saßen wir denn zwischen Bergen von Zwiebeln und während wir die Verfaulten von den Guten aussortierten, da schütteten wir uns gegenseitig unser Herz aus. Wir klagten, wie hart und schlecht das Leben auf der Elli sei und kamen dann auf die Heimat und unsere Lieben zu sprechen. Auf einmal fing Paul zu weinen an. Auch mir kamen sofort die Tränen in die Augen. Und so saßen wir Hand in Hand, eine Weile schweigend in den Zwiebeln, bis uns wieder das Komische der Situation zum Bewusstsein kam und wir herzlich lachten.
Nach der Ankunft in British Honduras sucht Ringelnatz das Weite, wird aber wieder eingefangen und zur Freude der Mannschaft vom Kapitän höchstpersönlich verprügelt. In den nächsten beiden Jahren fährt er auf anderen Schiffen, lernt andere Länder, andere Schicksale und viele Hafenkneipen kennen. 1903 mustert Hans Bötticher ab. Seine Augen taugen nicht für den Dienst auf See. Zeitlebens wird er sich aber als Seemann fühlen und aus seinen maritimen Erlebnissen schöpfen wie nur wenige andere. 1911 erscheint sein Schiffsjungen-Tagebuch. 1920 bringt der Munke-Punke genannte Verleger Alfred Richard Meyer in Berlin-Wilmersdorf die erste Ausgabe mit Kurl-Daddel-Du-Gedichten heraus, die Begeisterungsstürme entfachen und fortan in keinem Seesack mehr fehlen.
Weihnachtsfeier des Seemanns Kuddel-Daddel-Du. Die Springbirne hatte festgemacht am Federtenkeil. Kuddel-Daddel-Du jumpt an Land durch den Freihafen, Herr Backbord und an dem Tollwächter vorbei. Er schwenkt einen Bananensack in der Hand, damit wollte er dem Zollmann den Schädel spalten, wenn er es wagte, ihn anzuhalten. Da flohen die zwei voreinander mit drohenden Reden, aber auf einmal trafen sich wieder beide im König von Schweden. Daddelduds Braut liebte die Männer vom Meere, denn sie stammte aus Bayern. Und nun war sie bei einer Abortfrau in der Lehre, und bei ihr wollte Kuddel-Daddel-Du Weihnachten feiern.
Mit diesem Mordskerl Kuddel-Daddel-Du hat der Dichter Ringelnatz, dem Seemann Ringelnatz, ein Denkmal gesetzt. Und die deutsche Literatur um eine Gestalt bereichert, um diesen lärmenden, verwegen prahlenden, gutmütigen Old Sailor.
Schreibt Ringelnatz Biograf Herbert Günther in seinem 1964 erschienenen Buch. Großzügig und unternehmungslustig erscheint ihm Kuddel-Daddel-Du, im Binnenland immer ein wenig verwirrt und bei aller Derbheit doch empfindsam und weich.
Nein, bei der Seefahrt, da hatten wir natürlich den Kuddel-Daddel-Du dabei. Wir lasen dann vor und amüsierten uns, weil er doch die ganze Situation immer auf den Kopf, nicht auf den Punkt brachte.
Hans-Hermann Schlünz kennt jeder, der zur See gefahren ist und das entsprechende Alter hat. Jahrzehntelang galt er als das seemännische Gewissen des Norddeutschen Rundfunks und seine Sendungen Gruß an Bord und Grüße aus dem Heimathafen besaßen Kultcharakter. Seinen Ringelnatz kennt Hannes Schlünz aus dem FF und selbst an kleinste Begebenheiten erinnert er sich genau.
Er war auch mal nach seiner Seefahrtzeit, nach seiner ersten Seefahrtzeit hier in einer Firma Commis. Ruberoid, da hat er im Büro gearbeitet und verlangte ein Motorrad für die Botengänge und das war bei der Firma zu viel.
Außerdem bezweifelte man in der Hauptdirektion, dass ein staubbedeckter Motorradfahrer die erforderliche Ausstrahlung besäße, um ein auf Dachpappen spezialisiertes Unternehmen überzeugend zu repräsentieren. 1904 leistet Hans Bötticher sein einjährig Freiwilliges bei der Marine in Kiel ab. Danach setzt er seine kaufmännische Lehre in Hamburg fort. Er lernt die Niederlassungen der Firma in Leipzig und Frankfurt am Main kennen und fällt beim Beaufsichtigen von Dachdeckerarbeiten sogar einmal vom Gerüst.
Ich blieb in Parterrehöhe hängen. Die Planke schlug mir auf den Kopf. Niemand hatte den Vorfall bemerkt. Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, war niemand zugegen. Es war nichts Ernstes geschehen, meine Nase blutete. Aber dass mein Hut zerschlagen und dass meine Kleider blutig und zerrissen waren, das bekümmerte mich sehr. Ich erzählte mein Unglück dem Chef, der war sehr aufgeregt. Nicht aus Besorgnis um mich, sondern weil mich die Stenotypistin noch nicht zur Versicherung gemeldet hatte.
1908 kommt Hans Bötticher nach München. Er wird Buchhalter in einem Reisebüro, schreibt Nonsensverse und gerät beim Kneipenbummel durch Schwabing in ein Lokal, das für sein weiteres Schicksal bestimmt wird.
Da lasen wir ein gelbes Plakat an der Tür eines Restaurants. Simplicissimus Künstlerkneipe, illustriert durch einen roten Hund, der eine Sektflasche zu entkorken suchte.
Die Wirtin ist stattlich und heißt Kati Kobus. Sie trägt Traunsteiner Bauerntracht und hat ein Faible für Bohemians. Auf der Suche nach einem zu kräftigen Namen war sie auf die Jugendstil-Zeitschrift Simplicissimus gestoßen und hatte sich bedient. Der Verleger Albert Lang willigte grollend ein, während der Zeichner Thomas Theodor Heine die zähnefletschende englische Dogge zum Kneipenlogo weiterentwickelte. Der Simple, so der volkstümliche Name des Lokals, ist, als Ringelnatz nach München kommt, der geistige Mittelpunkt der dortigen Bohème und nahezu weltbekannt.
Wer in München lebte oder studierte, ging dorthin. Wer durch München reiste, kehrte bei Gati ein. Das Milieu war gar zu schön. Es war aufregend schön. Es war mir etwas ganz Neues.
Maler und Dichter verkehren in der Türkenstraße. Schauspieler, Philosophen, schöne Frauen und so manches Original. Mehrmals am Abend wird die kleine Bühne zum Mittelpunkt. Dann trägt ein junger Wilder namens Erich Mühsam Revoluzzer-Gedichte vor. Oder Frank Wedekind singt seine Balladen. Auch der Neuling aus Sachsen bekommt seinen Versuch, erntet jedoch für seine ernsten Gedichte nur müden Applaus. Aber dann besinnt er sich auf seine humorige Ader.
Simplicissimus-Lied. Mitternacht ist's, längst im Bette liegt der Spießer, steif und tot. Ja, dann winkt das traulich nette Simpel Gasglüh morgenrot und mich zieht's mit Geisterhänden, ob ich will, ob nicht, ich muss, nach den bildgeschmückten Wänden in den Simplicissimus. Ist auch voll besetzt das Zimmer, Fremdling, stoß dich nicht daran. Gati Kobus findet immer Plätze für noch 20 Mann.
Von Kati zum Hausdichter ernannt, steht er nun Abend für Abend auf der Bühne, bekommt seinen Wein und sein Essen und dazu ein bescheidenes Honorar. Ein Gast, der Zeuge dieser frühen Auftritte wird, berichtet darüber.
Ein hagerer, bleicher Mann mit einer Adlernase und scharfen, durchdringenden Augen bestieg das Podium. Das ist Bötticher, raunte mir mein Freund zu. Der Mann mit dem unruhigen, fahlen Gesicht begann, Gedichte zu rezitieren. Gedichte von ihm selbst. Aber von solch sprudelnder Lustigkeit, dass es mir unerklärlich war, wie ein Mensch, in dessen Zügen so viel Gram und innere Zerrissenheit lagen, überhaupt noch wissen konnte, was Heiterkeit und Lebensbejahung sei.
Im Park, ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Und das war des Nachts 11:02 Uhr. Und dann ging ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Und da schlich ich mich leise, ich atmete kaum, gegen den Wind an dem Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stups. Und da war es aus Gips.
Hans Bötticher findet Gefallen am Künstlerleben. Er gibt seine Arbeit im Reisebüro Bierschenk auf, dichtet Damen und Herren gegen Bezahlung an, schreibt Reden, erfindet für einen Bauern einen Kartoffelnamen und erhält dafür prompt 40 Mark. Er eröffnet ein Tabakhaus und schließt es wieder. 1910 erscheinen 2 Bücher mit Versen für Kinder und ein dem Vater gewidmetes Bändchen mit Poesie. Im Jahr darauf kommt das Schiffsjungen-Tagebuch heraus, das er seinem Onkel Martin Engelhardt, dem Bruder der Mutter, widmet. Der ist Kapitän. Es folgt die Schnupftabakdose mit dem hinreißenden Vierzeiler.
Es war einmal ein Kannibale, der war aus Halle an der Saale. Man sah ihn oft am Bodensee für 20 Pfennige Entree.
Die programmatische Zeitschrift Jugend und der von Hermann Hesse und Hans Thoma herausgegebene März drucken Arbeiten von ihm. Er verdingt sich als Bibliothekar eines Grafen und Kammerherrn und wird Fremdenführer auf der Burg Lauenstein. 1913 erscheint der Novellenband Ein jeder lebt. Ein Jahr später beginnt der Krieg. Und wie viele andere kann es auch der 31-jährige Hans Bötticher kaum erwarten, ins Feld zu ziehen.
Ich dachte an Kriegsromantik und Heldentod. Und meine Brust war bis an den Rand mit Begeisterung und Abenteuerlust erfüllt.
Die meiste Zeit verbringt er jedoch an Land oder auf Sperrschiffen, weit ab vom Feind. In einem Brief an die Schwester Ottilie klagt er, dazu verdammt zu sein, Wurstpakete aufzehren und den Gang der Ereignisse der Zeitung entnehmen zu müssen. Er wendet sich an den Kaiser.
Minenbootsmat Bötticher, Feste Friedrichsort bei Kiel, 20. Juni 1915. Meinen allerhöchsten Kriegsherrn bitte ich, ausnahmsweise und gnädiglich zu verfügen, dass ich irgendwohin an die Front befohlen werde oder sonst wie Gelegenheit erhalte, zu Wasser oder zu Lande am unmittelbaren Kampfe teilzunehmen. Ich bin jung, gesund, ledig und begeistert, habe mich gut geführt und bin nur ein einziges Mal mit einem strengen Verweis bestraft, weil ich mich trotz Verbotes an die Front nach Flandern bewarb.
Man weist ihn einer Minensuchdivision zu. Er sieht Warnemünde und das Baltikum, lässt Minen ins Wasser, wird Vizefeuerwerker und im Oktober 1917 tatsächlich Offizier. Gerührt ruft er aus:
Nun bin ich Leutnant. Ich möchte so gern einmal Pastor werden.
Ob schon Kommandant eines Minensuchbootes, hockt er doch wieder an Land, schult eine Luftwehrabteilung am Maschinengewehr, richtet ein Terrarium ein und beobachtet mit kindlicher Freude das Paarungsverhalten und die Fressgewohnheiten von Ringelnattern, Eidechsen und Fröschen. Im Krieg. Seine Soldaten sorgen für Nachschub und erhalten Sonderurlaub für jeden Fang. Einmal bringen sie ihm einen jungen Seehund.
Er schrie laut und hatte wundersame, schöne, große, weltfremde Augen. Wir setzten ihn in meine Badewanne. In Ermangelung von Fischen tat ich einen der Riesenfrösche in sein Wasser. Dann saß der Frosch auf dem Rücken des Seehunds wie auf einer Insel und der Seehund blickte uns rührend an.
Schulklassen pilgern nach Seeheim bei Cuxhaven. Offiziere und Einheimische brennen darauf, die ungewöhnliche Menagerie des Leutnants aus Sachsen in Augenschein nehmen zu dürfen. Die Versorgung der Tiere wird allerdings zum Problem. Überall wird gehungert und Fliegen sind knapp.
Ich engagierte einen besonders gefräßigen Matrosen dazu, mir auf einer ausgesuchten sonnigen Stelle einen Haufen zu setzen, der als Fliegenköder für meine zahllosen, gar nicht mehr zu sättigenden Eidechsen dienen sollte.
In Cuxhaven erlebt Hans Bötticher 1918 das Kriegsende und die Revolution. Weil er kein Leuteschinder war, lässt man ihn ungeschoren und ziehen. Er kehrt nach München zurück. Alles ist anders. Freunde sind gefallen. Und überall spürt man die Ratlosigkeit, erlebt Bedrohung und Not.
Ich saß in meinem altvertrauten Stübchen und sah meine Bücher wieder und manche Gegenstände, die ich ganz vergessen hatte. Und musste weinen, weil niemand zu mir gesagt hatte, willkommen nach dem Kriege in der Heimat.
Er sucht Arbeit, er hungert, er geht nach Berlin. Eine alte Tante will mit ihm aufs Land und er macht sich auf die Suche nach einem Grundstück mit Häuschen, mit Acker und Stall. Später besucht er eine Obst- und Gartenbauschule in Freiburg an der Unstrut.
Ich wäre ja so froh, einmal wieder meine über Halle, München und Berlin, Leipzig verstreuten Sachen auspacken zu können, um meine unterbrochenen schriftstellerischen Arbeiten fortzusetzen.
Schreibt er nach Rastenburg in Ostpreußen. Dort wartet eine junge Lehrerin, die er Muschelkalk nennt, auf Post. Er hat sie wenige Jahre zuvor in einem Mädchenpensionat für Sprachlehrerinnen kennengelernt, das Dora Curtius, eine mütterliche Bekannte aus Münchner Tagen, in Eisenach betreibt.
Und mit dieser Frau Curtius war Ringelnatz als Nenntante so bekannt, dass er während des Krieges als Leutnant sie besuchte, die Frau Curtius. Aber auch wegen der vielen jungen Damen, die da waren.
Elisabeth Appel ist die jüngste Schwester von Muschelkalk und hat die Nenntante noch persönlich gekannt. Ringelnatz war gern bei ihr. Und die Nähe so vieler sprachbegabter junger Mädchen inspirierte ihn sehr. Der Vater ist Bürgermeister in Rastenburg und versteht sich mit Ringelnatz sofort. Der nimmt 1920 eine Anstellung bei der Postüberwachungsbehörde in München an und bekommt für den Simpel ein befristetes Engagement.
Ihnen und Ihrer hochverehrten Frau Mutter teile ich an allen Gliedern bebend mit, dass ich mich am 7. August ohne Geld, ohne Wohnung und ohne Verstand mit Fräulein Lona Bieber verheirate.
Lässt Ringelnatz einen Freund aus Vorkriegstagen wissen. An seinem 38. Geburtstag findet die Hochzeit statt. Die staatliche Trauung der fehlenden Papiere der Braut wegen erst 10 Tage danach.
Das ist zum Beispiel das Hochzeitsbild von den beiden. Ich hatte nur so ein kleines, das hat sie vergrößern lassen. Die hatten ja überhaupt kein Geld. Sie hatte irgendwo sich ein weißes Kleid geliehen und ein kleines Kränzchen auf. Und dann hat die Kati Kobus im Simplicissimus, die Leiterin, die hat dann einfach so einen Abend, so ein Fest. Da sitzt der Schneehase, nicht?
Menschen, die er mag, bedenkt Ringelnatz oft mit einem charakteristischen Spitznamen. Als er die 10-jährige Elisabeth beim Schlittschuhlaufen im weißen Strickkostüm übers Eis eilen sieht, wird sie für ihn zum Schneehasen und bleibt es ein Leben lang.
Und er hat uns ganz, ganz innig geliebt und immer wieder Freude gemacht. Er liebte Kinder und Tiere und es war eigentlich wunderbar. Also als Seebären und so weiter habe ich ihn ja nie erkannt. Da war er schon doch vorbei.
Als er mit Muschelkalks jüngeren Geschwistern von einem Spaziergang heimkehrt, hört er aus einem geöffneten Fenster Walzer weisen.
Da nimmt er meine Schwester Ursula in den Arm und tanzt mitten auf der Straße. Typisch Ringelnatz, ja. Es war natürlich, es gab ein großes Gelächter von allen, die vorbeikamen. Das macht ihm nichts aus. Aber dann auch das Großzüge, mir dann Geld zu schenken. In einer Zeit, wo sie selber nichts hatten, nicht.
Einst war zwischen Moor und Dorf, stand ein altes Fischerdorf.
Im September 1920 gastiert Ringelnatz in Hans von Wolzogens Kabarett Schall und Rauch. Und wie schon in München tritt er auch in Berlin als Joachim Ringelnatz auf.
Der Name hat, wie er mir sagte, keine Bedeutung. Er sei ihm eingefallen und er gefiel ihm, weil er ihn schütze wie eine Tarnkappe.
Berichtet der Biograf Herbert Günther, hält aber auch eine Verbindung zur Ringelnatter für denkbar, die sich bekanntermaßen zu Wasser wie zu Lande wohlfühlt und deren männlicher Partner vermutlich ein Ringelnatz wäre.
Auch zu den Seepferdchen schlägt eine Welle hinüber. Manche Seeleute nennen sie Ringelnatz. Alle lieben sie. Und Ringelnatz hat sie oft gezeichnet.
Der Auftritt im Keller von Max Reinhardts großem Schauspielhaus wird ein Erfolg. Der Korrespondent des Berliner Börsenblattes schreibt voller Euphorie:
Ein Gewinn ist der Dichter Joachim Ringelnatz, dessen groteske, ungewöhnlich witzige Turnergedichte soeben im Alfred-Richard-Meyer-Verlag erschienen sind. Dieser Ringelnatz ist ein ganzer Kerl mit einem treffsicheren Witz, allerdings nicht für Pensionsmädchen und Philister von eigenen und Gottes Gnaden. Diese mögen gewarnt sein.
Doch es gibt auch andere Reaktionen. Vor allem die Turngedichte spalten das Publikum und die Nation. Den Konservativen geht die Ironie, mit der sich Ringelnatz der deutschen Körperertüchtigung annimmt, entschieden zu weit. Seine Turner sind weder wehrhaft noch männlich noch kerndeutsch. Sie wirken eher tölpelhaft, komisch und bedauernswert dumm.
Am Hängetau. Das Hängetau ist lang und steil. Jedoch die Übung an dem Seil ist heilsam und veredelt. Dieweil du kletterst, wächst das Tau dir hinten raus und wedelt, à la Wauwau. Marie, die unten nach dir blickt, kommt mit der Quaste in Konflikt. Ich wette um ein Fass Gelee, 3 Meter über der Erden erfasst dich plötzlich die Idee, du möchtest Seemann werden.
Herbert Günther hat Ringelnatz zu vielen seiner Auftritte begleitet und dabei auch erlebt, wie der nur 1,60 Meter große Sachse seine Turngedichte auf der Bühne exerzierte.
Bei seinem Klimmzug sah man die Schnäpse und Schinken, die dort oben winken. Beim Ringkampf schien er sich im Gemenge mit sich selbst zu verdoppeln. Bei den Freiübungen oder am Barren hätte kein Turnlehrer etwas aussetzen können. So exakt demonstrierte Ringelnatz die beschriebenen Bewegungen. Und der Text dazu, mit seinem Refrain, wirkte dadurch nur noch grotesker.
Zweitens das Turngedicht am Barren. Deutsche Frau, ich rufe Barren. Denn dies grauliche Geländer fördert nicht nur Hirn, Horn, Arm, sondern auch die Muskelbänder, Oberleib und Unterlippe. Sollst das Hüftgelenk zu zählen, dich ins Nützstütz ihn vermählen. Deutsche Frau, komm, kippe, kippe. Deutsche Jungfrau, lass dich wieder ellenkräftig im Schwimmhang nieder. So, nun Hackenschluss und schwinge. Schwinge hurtig rum den Leib. Oh, es gibt noch wundervolle Dinge. Rolle vorwärts, rolle, rolle rückwärts. Deutsches Weib, deutsches Mädchen, fort das Armband. In die Hose, in die Hose, aus dem Rocke, aus dem Armstütz, in den Armstand. Deutsches Mädchen, hocke, hocke. Muss sich keck emanzipieren und mit kindlichem Ätsche über Männer triumphieren. Muss wie Bombe und Kartätsche deine Kräfte demonstrieren. Deutsches Mädchen, Rätsche, Rätsche.
Das Engagement muss verlängert werden. Von Wolzogen spendiert sogar einen neuen Barren. Im Januar ist Ringelnatz wieder in Berlin. Durch die Auftritte in Schall und Rauch öffnen sich ihm viele Türen. Bruno Frank, Claire Waldorf, Kurt Tucholsky sitzen in seinen Vorstellungen. Manchmal aber auch das berüchtigte Sonnabendspublikum, unter dem er fürchterlich leidet und das nichts versteht. Einmal bringt Paul Wegener die Stummfilmschönheit Asta Nielsen mit.
Bei seinem Auftreten schimmerte mir von seiner nackten Brust ein blau gemaltes, von einem Pfeil durchbohrtes Herz mit meinem Namen entgegen. Und über diese Brücke, die er mit einem stummen Gruß zu mir schlug, fand meine Begeisterung bald den Weg zu ihm.
Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, von der sie in ihrem Buch »Die schweigende Muse« anrührend erzählt. Und dort findet sich auch jene Beobachtung, die ein Bild des Vortragskünstlers zeichnet, wie sie ihn gesehen und empfunden hat.
Ringelnatz war klein und unwahrscheinlich mager. Auf den ersten Blick schien sein Gesicht von einer mächtigen Don Quixote-Nase beherrscht zu sein. Sah man aber näher hin, wich alles in seinem großen Antlitz, ja, beinahe seine ganze Gestalt, hinter einem Paar großer, dunkelblauer Augen zurück, die so schön waren, wie ich es kaum jemals erlebt habe.
Ringelnatz lebt jetzt mit Muschelkalk, allein von den Einkünften als Vortragskünstler und von den Honoraren aus seiner Schriftstellerei. Er reist Land auf, Land ab und gastiert im Laufe der Jahre in den meisten großen deutschen Städten, aber auch in Prag, in Wien und in der Schweiz. Im November 1921 tritt er in den Leipziger Blumensälen auf und wird gefeiert wie der heimgekehrte Sohn.
Obwohl dieser Joachim Ringelnatz einen Vortrag wie eine alte Scheuerfrau hat und eine sagenhafte Bühnenunbeholfenheit, er ist eine Persönlichkeit. Und was für eine. Also ein Kerl, sage ich euch, in Matrosenuniform mit Tätowierungen auf der Brust und dem Porterglas in der Hand. Manches Mal bleibt er auch stecken, aber nicht aus Mache. Er kann dann wirklich nicht weiter. Aber für jedes Steckenbleiben gebe ich die öligsten 10 Sachen von 10 Allerweltskabarettisten. Was die Persönlichkeit ausmacht, dass dieser seltsame Seemann wirklich ein Dichter ist, ein Dichter, dessen furchtbar schöne Sache man auf der Zunge zergehen lassen muss.
Lobt die von Hans Reimann gegründete ungemütliche Wochenschrift Der Drache, zu deren Autoren neben Kästner, Klabund, Tucholsky und Weinert auch Joachim Ringelnatz zählt. Von seiner jungen Frau ist er oft Wochen getrennt. Sie schreiben einander Briefe, die von einer großen Liebe und vom sich durchbeißen in schwieriger Zeit erzählen und ein bewegendes Dokument sind.
Sei du auch bei langer Trennung in diesem und in manchem anderen Sinne recht ringelnatzig, nicht pieperisch und nicht bötticherisch,
rät er ihr, kündigt das nächste Wäschepaket an und legt einen Geldschein für neue Manschetten und für Süßigkeiten bei.
Mehr geht nicht mit bestem Willen. Spare, ich tue es auch. Brauche viel Porto. Meine Hose ist umgeändert, meine Halbschuhe sind besohlt. Meine Ringe sind ausgelöst. Ach, hätte ich dich hier, du erzgeliebtes Weib.
Die Verbindung mit der 15 Jahre jüngeren Lona Pieper erweist sich als Glücksfall. Sie ist seine alles richtende Sekretärin und die erste Leserin. Vor allem aber ist sie für ihn der sichere Hafen, in den der reisende Artist immer wieder zurückkehren und in dem er zur Ruhe kommen kann. Auch deshalb sehnt er sich nach München und nach einem längeren Engagement im Simpel.
München, bei der echten Frau, zu Hause. Endlich also wieder einmal Ruhepause. Meine Stübchen, Küche, Bad, Salon, meinen Schreibtisch, meine Blumenwiese auf der Brüstung vom Balkon. Wie ich das genieße.
Diese Zeilen stammen aus dem Gedicht München, das 1927 im Band Reisebriefe eines Artisten im Verlag von Ernst Rowohlt erscheint. Seit 1927 tritt Joachim Ringelnatz auch regelmäßig im Rundfunk auf. Manche seiner Texte werden vertont. Ringelnatz schreibt skurrile Märchen, Novellen, Grotesken und immer wieder Erinnerungsbücher und Gedichte, die die Seemannsthematik aufgreifen und den Ruhm von Ringelnatz Daddeldu mehren helfen. Er verfasst den surrealistischen Inflationsroman Lina Roma und er schreibt für Kinder. Die Wirkung, die von diesen Texten ausgehen kann, schildert der Arzt Dr. Eugen Schmidt aus Baden-Baden.
Dass man aus Pferdehufen Palmen wachsen lassen kann und aus zerbrochenen Tassen Gold, ist eine wunderschöne Erfindung von Ringelnatz für den Zuschauer meines Kasperletheaters. Beinahe so schön wie die des Prinzesschen Knöllchen, die so zart ist, dass, wenn sie ein Mann anhaucht, ihr sofort ein Bart wächst. Mein Herz ist aus Seide und Elfenbein. Und wenn leise hinter dem geschlossenen Vorhang La Paloma aufklingt und Ringelnatz selbst erscheint und sich am Hinterkopf kratzt, sind meine Kinder still und ehrfürchtig. Und dann spricht er ruhig dieses Lied.
Ich komme und gehe wieder. Ich, der Matrose Ringelnatz. Die Wellen des Meeres auf und nieder tragen mich und meine Lieder von Hafenplatz zu Hafenplatz. Ihr kennt meine lange Nase, mein vom Sturm zerknittertes Gesicht. Dass ich so gerne spaße, versteht ihr das oder nicht?
Ringelnatz reist rastlos von Auftritt zu Auftritt. Seine finanzielle Lage zwingt ihn dazu. Ist er in Frankfurt, dann schläft er bei den Uhls. Dr. Wilhelm Uhl ist Feuilletonist bei der Frankfurter Zeitung, seine Frau Pianistin und Mutter.
Mein Vater war sehr aufgeschlossen, brachte Gott und die Welt zu uns nach Hause. Wir waren immer schon ein gastfreundliches Haus. Der hat ja einmal die ganze Domkursacker mit nach Hause gebracht.
Für Ringelnatz sind die Uhls die nettesten bürgerlichen Bohemians, die ihm begegnet sind. Und das Bett in der ehemaligen Mädchenkammer ist für ihn meist frei. Die Uhlkinder haben Ringelnatz nicht zuletzt seiner witzigen Einfälle und seiner blühenden Fantasie wegen ins Herz geschlossen. Einmal will er mit ihnen Kohlebergwerk spielen.
Das war der normale Flur. Und da ging es früher, das war so ein schmaler Flur, wo man Schränke stehen hatte. Die Kochkiste, da kann ich mich doch gut dran erinnern, man hatte eine Kochkiste gehabt. Und da ist das Essen warm gehalten worden, gell? Und da, wo wir ja da das Bergwerk mit uns gespielt hat.
Unter Ringelnatzens Oberaufsicht müssen Lilli Uhl und ihr Bruder die Kohleschütter in den gewienerten Flur entleeren. Dann wird die Stehleiter herbeigeschafft. Die Kinder steigen auf der einen Seite hinauf und auf der anderen tief in die Zeche hinab, wo sie Kohlestücke in Zigarrenkisten einsammeln und sich das Gesicht tüchtig einreiben müssen, denn bei der Arbeit wird man schwarz. Erst dann beginnt der Rückweg und mit fröhlichem Glück auf springen sie von der Leiter, entleeren ihre Förderkästen und alles beginnt noch einmal von vorn, bis die Mutter aus der Stadt kommt und schreit.
Und da war meine Mutter bei all ihrem Humor entsetzt, sagt, Ringelnatz, das räumst du auf. Und dann hat er ja auch wieder brav geforscht und hat so gut wie möglich dann wieder in Ordnung gebracht.
Im geheimen Kinderspielbuch von 1924 ist das Gedicht Bergmanns Spiel abgedruckt und man möchte meinen, das Chaos im Uhlschen Korridor hat Ringelnatz dazu inspiriert. Das will Lilli Uhl nicht glauben, aber es gibt andere Werke von Ringelnatz, die ihre Familie betreffen und die sie deshalb besonders liebt. Sie schlägt das Gästealbum der Mutter auf und blättert darin.
Da ist es, das berühmte Original. Konntest du es lesen?
Lilli Uhl hat das Schlaflied für ihren Bruder Wolfgang gefunden und liest es mir vor.
Willst du aufs Töpfchen, spürst du ein Dürstchen oder ein Würstchen? Senke das Köpfchen, draußen die Nacht, die kalte, ist düster und fremd. Deine Hände falte, der liebe Gott küsst deine Hemd. Gute Nacht, gute Ruhe, ich bin da, deine Mutter, Mama, müde wie du. Nichts mehr fragen, nichts sagen, nichts wissen, Augen zu, horch in dein Kissen, es atmet wie du. Jetzt kommt die Uhr. Joachim Ringelnatz seiner lieben Lotte de Uhl am 22. September 1923. Aber das hat er selbst gezeichnet. Da hat er sogar mal schön gezeichnet.
Die Standuhr im Wohnzimmer haben die Eltern 1914 zur Hochzeit geschenkt bekommen. Auch Ringelnatz stand oft davor und erfreute sich an ihrem Klang. Was er aber nicht ertrug, waren starke Unwetter mit Donner und Blitz.
Ringelnatz hat eine panische Angst vorm Gewitter gehabt. Und wir haben mal ein Gewitter gehabt und während mein Vater ja gar nicht ängstlich war, der hat mich als kleines Kind schon aufgeklärt, dass das elektrische Ströme sind und die Blitze. Das habe ich auch keine Angst gehabt vom Gewitter, schon sehr früh nicht. Aber Ringelnatz hat sich den Hartmann bis über die Ohren gezogen, hat sich einen Mantel geholt oder den Kragen hochgeschlagen und hat bibbernd da gesessen, bis es vorbei war. Richtig Angst hat der Mann gehabt. Und so muss ich immer dran denken, ich war ein Kind, das es ja mit ganz anderen Augen sieht. Gell? Bei mir haben sich normalerweise Erwachsene nie gefürchtet. Und da kommt, wenn es auch nur zierlich Mensch war, denn er war ja zierlich und war nicht so groß. Aber da hat man als Kind natürlich mit alle Augen geguckt, dass der sich so vom Gewitter fürchtet. Das war damals unfassbar.
1924 erscheint das Geschichtenbuch Nervosi Popel, das Ringelnatz seinen lieben Uhlen beim Eschenheimer Tor widmet.
Also das muss ich doch sagen, obwohl ich wie gesagt nur ein Kind war, aber er hat sich bei uns sauwohl gefühlt und sich verstanden gefühlt. Und das ist ja auch was Schönes. Gell?
Verstanden und wohlgefühlt hat er sich auch in Hamburg, wo viele seiner Freunde und Gönner leben, darunter auch Hans Leib, Schriftsteller und Dichter populärer Seemannslieder und von Lilli Marleen.
Ringelnatz hatte eine enge Beziehung zu Hamburg, und zwar zu einem Mann, mit dem ich noch in seinen letzten Leben, während seiner letzten Lebensjahre noch eng befreundet war, das war Hans Leib. Nicht? Und Hans Leib hatte an der Alster eine Dachstube, so ähnlich wie diese Oase hier, mit Blick über die Alster. Ich kann hier lediglich von der Borster gucken, nur den Rathausturm. Da feierten sie und das ganze Haus am Neuen. Ecke Neuerwald, Jungfernstich gehörte dem Goldschmied Wilkens. Das war ein Bohemian, ein Bremer. Und der Wilkens hatte dem Hans Leib das Mädchen ausgespannt und Hans Leib nahm es ihm aber nicht übel. Er durfte umsonst wohnen oben unter dem Dach. Und da war Ringelnatz oft zu Gast und in vorgerückter Stimmung pflegte sich Ringel immer in einen Teppich einzurollen, nicht? Dann wollte er nicht ungestört bleiben, nicht?
Das innige Verhältnis zum Teppich wird auch von anderer Seite bestätigt. Kein Wunder, mit Teppich und Tapetenmustern ist er schließlich aufgewachsen. Und wenn Ringelnatz von dem Wunsch getrieben wird, die Blumen auf den Teppichen seiner Gastgeber wässern zu müssen, dann kommt das bei ihm vermutlich aus einer tieferen Schicht. Hans-Hermann Schlünz hat Ringelnatz bei seinem Onkel Heinrich Linde Walter kennengelernt. Der war Maler und besaß in Berlin ein Atelier.
Und da besuchte ich ihn. Das war so 30 oder 31, ich weiß nicht mehr genau. Und da sagte mir, wenn jetzt jemand kommt, dann sagst du gar nichts. Ich dachte, na, was hat er? Und dann tauchte eine Figur auf. Ich dachte, das ist ja originell, eine Riesennase und eine Matrosen. Ein Seemannsgewand, also offener Kragen. Und, ha, sagte der Linde, hast du was zu trinken? Und Onkel Walter schüttelte den Kopf.
Doch der Betreffende ist pfiffig. In einem spanischen Ritterkostüm findet er das Versteck, zieht eine Flasche heraus und setzt an.
Und ich guckte das immer, ich denke, was ist denn mit dem? Also ich habe noch nie einen Kehlkopf so auf und nieder springen sehen wie da. Und einen überirdischen Blick, wie so große graue Augen. Und das tat gut. Das stellte ihn wieder rein. Und das war Joachim Ringelnatz.
Auch namhafte andere Künstler reizt diese charakteristische Kuddel-Daddel-Du-Gestalt und Ringelnatz' markantes Gesicht. Groß ist auch die Zahl jener, die sich von seinen Gedichten inspirieren lassen oder seine Bücher illustrieren, wie der Norweger Olaf Gulbrandsson oder Karl Arnold. Ringelnatz tritt aber auch selbst als Illustrator eigener Werke in Erscheinung und nur wenige wissen, dass er auch malt. Künstler wie Otto Dix, Karl Hofer und die Bildhauerin René Sentenes ermutigen ihn. Die erste Ausstellung und Versteigerung findet am 23. April 1923 in der Berliner Galerie des Kunsthändlers Flechtheim statt.
Alle Welt, die bei dem Flechtheim-Abend war, sagt, es wäre ein fabelhafter Erfolg gewesen und ich hätte prachtvoll vorgetragen. Gerüchte über viele, viele Millionen gehen schon um. Heute, weil meine alten Schuhe geplatzt waren und das, was ich zusammennähte, unterwegs wieder aufbrach, kaufte ich mir für 64.000 Mark neue.
Schreibt Ringelnatz überglücklich an Muschelkalk nach München. Er genießt die Anerkennung und lebt seine Doppelbegabung voll aus.
Ringelnatz vermag sich als Maler genauso rein und selbstverständlich auszudrücken, wie er es als Dichter kann. Ohne Stelzen und Künstlichkeiten, ohne falsches Pathos und Geheimniskrämerei malt er seine Bilder. Man merkt es seinen Arbeiten an, dass er mit Verliebtheit und Hingabe bei seiner Malertätigkeit nur Maler sein will.
So urteilt der Maler und Zeichner Max Schwimmer über den Autodidakten und steht mit diesem Urteil keineswegs allein. Hunderte von Zeichnungen und Aquarellen entstehen, zahlreiche Ölbilder und Kritzeleien, die er verkauft, verschenkt, manchmal aber, wenn er sich ärgert, auch zerreißt, wie das anlässlich der Feier zum Erscheinen seines Kurzromans Lina Romar im Hause des Freundes Wilkens 1925 in Hamburg geschieht.
Ringelnatz hatte zu den im Buch veröffentlichten Aquarellen weitere ausgestellt. Es wurde viel getrunken und Ringelnatz verkaufte alle diese selbstgemachten Bilder. Aber dann wurde er streitsüchtig mit den guten Hamburger Bürgern. Und im weiteren Verlauf des Abends zerriss er all diese Aquarelle. Und als Empörung ob der gezahlten Beträge aufkam, zerriss er auch noch die Geldscheine.
Elisabeth Appel schlägt einen Katalog auf und blättert darin. Verliebt betrachtet sie Seite um Seite und Bild um Bild. Vieles davon hat sie während ihrer Besuche in München, später dann in Berlin, entstehen sehen.
Und er hat so intensiv gearbeitet. Manchmal bis in die Nacht hinein, wenn er etwas fertig bringen wollte. Diese wunderbaren Bilder, er flog ja gerne. Ein Fesselballon ist er geflogen, im Zeppelin ist er auch geflogen und diese Luftbrücke, ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen. Und das habe ich alles entstehen sehen. Die schöpferische Zeit war von 27 bis zum Tod, bis 33. Dann im letzten Jahr hat er nicht mehr so viel geschafft. Aber was er da gearbeitet hat, und er konnte das auch gut machen, weil all die anderen Sachen meine Schwester erledigte. Das ging alles Hand in Hand bei ihm. Das war so wunderbar.
Die Himmelsbrücke hat Ringelnatz 1927 gemalt. Ein pfeilerloser Brückenbogen, auf dem die Menschen unbekümmert ihrer Wege ziehen, schwingt sich durch Dunst und durch Wolken ins Bild und entlässt, wie die meisten Aquarelle und Gemälde, den Betrachter mit einem anderen Blick. Elisabeth Appel mag aber nicht nur die nachdenklichen, die skurrilen und ernsten Bilder des Schwagers. Freude bereiten ihr bis heute die fantasievollen Einbandzeichnungen und die Ringelnatzsche Zoologie. Dem Zeichnen und Malen widmet sich Ringelnatz mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie seiner Dichtung und Vortragskunst. Die mit dem Broterwerb verbundenen ständigen Reisen und Auftritte strengen ihn an. Eine willkommene Abwechslung ist da der Aufenthalt auf Hiddensee. Asta Nielsen lädt die Freunde in ihr Landhaus ein. Am 10. Juni besteigen Ringelnatz und Muschelkalk in Stralsund das Schiff.
unter einem unfassbar hohen und blauen Himmel, in Licht und Farben getaucht, die hier noch leuchtender waren als an anderen Orten des Nordens, die ich kenne, liegt die schmale primitive Insel wie eine Oase in der Ostsee. Kein störendes Geräusch drang bis hierher. Autos waren auf der Insel verboten. Nur der Arzt durfte ein Motorrad benutzen, das den einzigen Laut von sich gab, der neben dem Töffen der Fischerboote an die mechanisierte Welt erinnerte. Sonst hörte man nur den Möwenschrei und das Brausen der ruhelosen See.
Schwärmt die schweigende Muse noch Jahre später in ihrem Erinnerungsbuch.
Nirgends war man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel.
Obwohl es auf Hiddensee keine geschlossene Künstlerkolonie gibt, ein künstlerisches Leben findet dennoch statt. Schauspieler, Maler und Schriftsteller geben sich hier ein Stelldichein, Bildhauer und Architekten. Im Haus Seedorn versammelt Gerhard Hauptmann literarisch ambitionierte Sommergäste an seinem Tisch. Und auch im Haus von Asta Nielsen verschafft sich eine illustre Gesellschaft Gehör, zu der für einige Wochen auch Joachim Ringelnatz zählt.
Ringelnatz, der damals einer der genialsten Dichter Deutschlands war, hielt La Paloma für das beste Musikstück der Welt und Chaplin für größer als Shakespeare. Was Heinrich George veranlasste, sich aus Protest so hart auf einen meiner bedauernswerten Stühle fallen zu lassen, dass er durch den Sitz brach.
Ringelnatz genießt den Aufenthalt. Er baut Sandburgen und erschreckt Astas rote Schuhe an den Füßen und den Kopf mit einem gelben Badetuch verhüllt beim morgendlichen Bernstein- und Muschelsuchen die Frauen der Fischer am Strand. Er schreibt Gedichte, auch eine Seemannsballade, in der die Freundin Asta die Hauptrolle spielen soll. Der Russe Grigori Chmara den männlichen Part. Das Stück heißt Die Flasche. Eines der Gedichte Insel Hiddensee.
Insel Hiddensee. Kühe weiden bis zum Rande. Großer Tümpel, wo im Röhricht Kiebitz ostert. Nackt im Sande purzeln Menschen selig töricht. Und des Leuchtturms Strahlen segnen eine freundliche Gesundheit. Andererseits, vor steiler Küste, stürmen Wellen an und fliehen. Nach dem hohen Walde ziehen Butterbrote und Gelüste. Fischerhütten, schöne Villen, grüßen sich vernünftig freundlich. Steht ein Häuschen in der Mitte, rund und rührend zum Verlieben, Karussell steht angeschrieben. Dieses Häuschen zählt zu Fitte. Asta Nielsen, Krisha Schmahara, unsere Dänen und der Russe. Auf dem Schaukelpolster wiegen sich zwei Künstler deutsch umschlungen. Gar kein Schutzmann kommt gesprungen, doch im Bernstein träumen fliegen. Um die Insel rudern, dampfen, treiben, kämpfen Boote, Bötchen.
Das runde Haus, in dem Asta Nielsen bis zu ihrem Weggang aus Deutschland die Sommer verbringt, hat Max Taut entworfen. Und es gehört noch heute zu den Sehenswürdigkeiten von Hiddensee.
Dieses Haus wurde 1922 gebaut und das da drüben ist derselbe Baumeister, das wurde 1924 gebaut. Und beide waren Berliner Kaufmannsfamilien, die sich nachher zerstritten haben und beide verkauften. Und da hat dann 1929 Asta Nielsen dieses Haus gekauft und nannte es Karussel oder Karussell. Also wir haben die Inschrift mit Karussel gelassen, weil wir nicht genau wissen, hat sie es so genannt oder hat sie Karussell gesagt. Ich kenne beide Ausdrücke für ein Karussell.
Wir sitzen auf der Veranda. Die hohen Birken vorm Fenster biegen sich im Wind. Auf der Koppel galoppieren die Pferde. Und eine Inselkuh mit prallem Euter schreit nach dem Melkkarussell oder einer helfenden Hand. Die Emas kamen als Junglehrer nach Hiddensee. Anfangs wohnten sie im Schulhaus. Dann bot ihnen die Gemeinde die Villa von Asta Nielsen zur Nutzung an. Beim Einzug entdeckten sie zu ihrer Überraschung noch Bilder und Erinnerungsstücke aus älterer Zeit.
Asta Nielsen hat ja auch gemalt. Und zwar hing hier von ihr ein großes Sonnenblumenbild. Also das nahm fast die halbe Wand ein, in der Höhe und auch in der Breite, mit einem kornblumenblauen Holzrahmen. Es war wunderschön.
Das Bild haben die Emas restaurieren lassen und später an Christian Thede, den letzten Mann von Asta Nielsen, übergeben, der einmal überraschend in einer Heinz-Quermann-Sendung aufgetaucht war.
Außerdem hat Asta Nielsen ihre Möbel bemalt. Diese alte Bank mit den Rosen, die stammt noch von ihr. Das ist doch wunderbar. Oben stehen noch zwei Schränke, die sie bemalt hat, und eine Kommode. Alles mit Rosen, so in dem Stil. Ist doch hübsch, ne?
Frau Emer nimmt die Sitzkissen von der Bank, damit ich das Rosenwunder in Augenschein nehmen kann. Ich bin gerührt. Unter dem Tisch schlüpfe ich aus meiner Sandale, strecke das Bein aus und meine nackten Zehen spazieren heimlich über die bemalte Bank, auf der auch Ringelnatz gesessen haben muss und Astas Katze schlief. Frau Emer legt ein Foto vor mich hin, das Ringelnatz und Asta Nielsen 1929 beim Vorlesen am Teetisch hinter ihrem Häuschen zeigt. Den Tisch hat sie auf dem Speicher wiedergefunden, das Service nicht. Denn als die Emas nach Hiddensee kamen, war der Dichter schon 20 Jahre tot und Asta Nielsen längst fort. Die Inselfotografin Ilse Ebel hat die beiden aber noch in Fitte erlebt und fotografiert.
Er hat ja viel Filme gedreht, aber eben Stummfilme, weil sie nicht die Sprache so beherrschte. Sie hatte so eine melodische, tiefe Stimme, aber konnte eben nicht so Deutsch, nicht? Die war ja viele Jahre hier. Kam sie immer im Sommer ein paar Wochen hierher und war ganz schön. Ich kann mich noch erinnern, wenn sie hier lang lief. Ja.
Ilse Ebel wohnt in einem kleinen, redgedeckten Häuschen am Norderende. An den Wänden hängen gemalte Bilder und gerahmte Fotografien. Eine zeigt die Nielsen im weißen Kleid und mit der Katze auf dem Arm. So hat Ilse Ebel sie oft gesehen. Auch an den Besuch von Joachim Ringelnatz vermag sich die 1912 Geborene noch zu erinnern.
Der fuhr hier, der hat sich immer ein Pferdefuhrwerk geliehen oder hier bei jemand. Der fuhr mit dem Fuhrwerk hier lang. Oh, macht er denn mal, und dann fuhr hier lang. Ja, wir haben uns immer amüsiert, ja.
Der Vater von Ilse Ebel besaß ein Fotohaus in Fitte und hatte so manchen prominenten Sommergast fotografiert. Die Tochter half zuweilen im Geschäft mit und manchmal nahm auch sie die Kamera in die Hand.
Das eine Bild haben sie ja gesehen. Da bin ich rüber und dann saßen sie dabei. Und da las er ihr was vor. Und sie strahlt. Ja. Ach ja.
Ilse Ebel ist eine zierliche Frau mit gesunder Gesichtsfarbe und einem Haarschnitt, wie ihn die Frauen tragen, die auf der Insel zu Hause sind. Sie erzählt mir, wie sie sich mit ihrer Leica ans Haus von Asta Nielsen geschlichen und die beiden überrascht hatte. Und sie muss über diesen gut 70 Jahre zurückliegenden Spaß so sehr lachen, dass sie sich vor Vergnügen auf die Schenkel schlägt und der große Bernstein an ihrer Halskette beim Vorbeugen gegen die Tischplatte stößt. Die unbeschwerten Wochen auf Hiddensee sind wie ein Durchatmen für Ringelnatz. Im Herbst schließt er sich der Künstlervereinigung Novembergruppe in Berlin an, zu der neben Hans Arp und Otto Dix auch Feininger, Gropius, Gross und Klee gehören. In München wirft bereits eine andere Zeit ihre Schatten voraus. Und im Kreis der Künstlerfreunde und Bohemians an der Spree glaubt auch Ringelnatz sich vorerst geschützt. Zu Beginn des Jahres 1930 zieht er mit Muschelkalk nach Berlin. Die Wohnung in Neuwestend ist geräumig und hell. Jetzt muss er nicht mehr am Waschtisch malen. Und vom Balkon blickt er sogar in eine aus Wasserläufen, Kunstfelsen und viel Grün gebildete kleine Parklandschaft, in der die Nachtigall vom Sachsenplatz für ihn singt.
Ja, am Sachsenplatz, da war ich am meisten. Da habe ich sie auch sehr oft besucht. Da hatte er oben ein ganz wunderbares Atelier. Und im untersten Stock wohnte Schmeling, der Boxer. Und wir sahen uns ja jeden Tag irgendwie und begrüßten uns freundlich. Also es war keine Freundschaft, aber es war eine sehr gute Hausgemeinschaft.
Es wird noch einmal eine intensive und glückliche Zeit. Die Autobiografie »Mein Leben bis zum Kriege«, das Kinderverwirrbuch und neue Gedichte erscheinen im Verlag von Ernst Rowohlt. Ringelnatz fährt zu Gastspielen nach Prag und nach Wien. 1932 geht er mit dem Stück »Die Flasche« auf Reisen. Im November gastiert er wieder in München und, ohne es zu ahnen, zum letzten Mal. Künftige Auftritte werden untersagt. Im Februar 1933 holt man ihn in Dresden von der Bühne. Ein Gastspiel in Hamburg findet laut polizeilicher Anordnung nicht mehr statt.
Die für heute im Curiohaus angekündigte Veranstaltung, auf der Joachim Ringelnatz aus eigenen Werken lesen sollte, wurde aufgrund § 1 der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat verboten.
Zwei Gedichtbände können noch erscheinen. Sie sind den Freunden Aster Nielsen und Paul Wegener gewidmet. Andere Werke werden aus Bibliotheken und Buchhandlungen entfernt und nicht mehr verlegt. Am 7. August 1933 laden die engsten Freunde und der Rowohlt Verlag zu einem Ringelnatz-Abend ein.
Ringelnatz, gestern 50 Jahre geworden, saß in schwarzem Anzug und gefurcht wie nie am Vortragstisch. Nie hat Ringelnatz seine Gedichte so gut vorgetragen wie gestern, wo er von dem China-Sammler Paul Wegener mit einem tibetanischen Gott beschenkt und durch eine anmutige Rede des Schauspielers aufgemuntert, sich in einem Kreis von Freunden wusste, der nicht nur den Dichter zu hören zusammengetreten war, sondern auch den Maler Ringelnatz bewunderte, dessen Bilder gestern im Vestibül des Kaiserhofs hingen.
Diese Aufmerksamkeit tut ihm gut. Neue Einkünfte hat er keine mehr. Im Berliner Telefonbuch nennt er sich Kunstmaler. Wie es weitergeht, er weiß es nicht.
Und das hat ihn dermaßen damals fertig gemacht, dass sicher auch seinen Körperzustand beschleunigt hatte. Er hatte ja Lungentuberkulose. Und das hatte mit dem Trinken gar nichts zu tun.
Das Einmischen in die Politik ist nicht Ringelnatz Sache. Ein unpolitischer Dichter, der die Zeichen der Zeit ignoriert, ist er aber nicht. In vielen seiner Bilder und Texte sind Not und Elend und das permanente Bedrohtsein des Menschlichen präsent. Und was uns auf den ersten Blick komisch anmutet und amüsiert, macht uns beim zweiten Hinsehen und Lesen betroffen und schweigsam.
Wir haben keinen günstigen Wind. Indem wir die Richtung verlieren, wissen wir doch, wo wir sind. Aber wir frieren. Und die, die darüber erhaben sind, die sollten nicht allzu viel lachen. Denn sie werden nicht lachen, wenn sie blind eines Morgens erwachen. Das Schiff, auf dem ich heute bin, treibt jetzt in die Uferlose, in die offene See. Fragt ihr, wohin? Ich bin nur ein Matrose.
Schiff 1931 heißt dieses Gedicht. Und 1933 diktiert Joachim Ringelnatz der Gefährtin die folgenden Verszeilen in die Maschine.
So ist es uns ergangen. Vergiss es nicht in besserer Zeit. Aber Vöglein singen und sagen, und dein Herz sei endlos weit. Der Tod geht stolz spazieren, doch Sterben ist nur Zeitverlust. Dir hängt ein Herz in deiner Brust, das darfst du nie verlieren.
Im Juni 1933 benennt das Internationale Olympische Komitee die Reichshauptstadt Berlin zum Austragungsort der Olympischen Sommerspiele des Jahres 1936. Als zur Schaffung eines Weiheliedes aufgerufen wird, beteiligt sich auch der verfemte Ringelnatz daran. Unter dem Pseudonym Erwin Christian Stolze aus Darmstadt und dem Kennwort Flaggenwind reicht er sein Gedicht ein. Die Anfangsbuchstaben der Verszeilen verraten uns den Klarnamen des Dichters. Der Göttinger Ringelnatz-Spezialist Frank Möbus hat das Pseudonym noch weiter untersucht und dabei Erstaunliches entdeckt.
Nach einer Neuordnung der Buchstaben entsteht aus dem Namen ein Satz, den man sich wohl auch als Titel des Weiheliedes denken kann. Wer ein Nazi-Strolch ist.
Einmal fündig geworden, jonglierte der Wissenschaftler weiter mit Buchstaben und Worten. Er nahm sich die Ortsangabe Darmstadt und das Kennwort Flaggenwind vor und schlug die Brücke zur Flaggenstadt Berlin und den bei sportlicher Betätigung nicht zu vermeidenden Darmwinden, was Ringelnatz mit Gewissheit ins Zuchthaus gebracht hätte, dem Zensor aber, Gottlob, nicht aufgefallen ist. Im Februar 1934 steht Joachim Ringelnatz noch einmal auf der Kabarettbühne, allerdings fern von Deutschland, in der Schweiz. Nach der Rückkehr erkrankt er schwer an Tuberkulose. Er kommt in eine Heilstätte bei Berlin. Die Freunde und der Schwager Hermann Mitter in Leipzig richten ein Spendenkonto ein und bitten um Unterstützung.
Allesamt müssen wir besorgt sein, den kleinen Mann mit dem großen Kopf, der wie ein bunter Kinderluftballon so besinnlich auf dem dünnen Hals schaukelt, so schnell wie möglich gesund zu wissen.
Heißt es in dem Aufruf. Ringelnatz schöpft wieder Mut. Wenn die Kraft reicht, arbeitet er an einem Roman, schreibt der geliebten Muschelkalk, die ihrerseits versucht, den Patienten aufzumuntern, manchmal sogar mit einem Gedicht.
Liebes Päutchen, komm nach Haus. Ich bin noch keine Fledermaus. Bin nur Henne, die dich liebt und im Bettchen manchmal piept. Piept, nicht pupt, wie jemand denkt, dem ich all mein Herz geschenkt.
Muschelkalk holt ihren Mann aus dem Krankenhaus nach Hause zurück. Sie richtet ihm einen Platz zum Malen und eine Krankenecke ein, die von ihm sofort den Namen Kalkulin erhält. Am Morgen des 17. November 1934 stirbt Joachim Ringelnatz in seiner Wohnung am Sachsenplatz. Sein Tod wird auf Wunsch von Muschelkalk erst nach dem Begräbnis bekannt gegeben. Die Beisetzung erfolgt auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße. Nur 9 Personen geben ihm das Geleit, darunter Asta Nielsen und Jürgen Eggebrecht.
Eine stille Freundesschar versammelte sich bei dem Freunde, der nun in seinem Sarg schlief. Umgeben von den schönen Blumen, darunter weiße Lilien, seinem ersten Blumengruß für mich, den ich jetzt dankbar zurückgab.
Da stand Asta Nielsen und da Paul Wegener und da Karl Kind und da Rowohlt. Und dann fuhr ein kleiner Sarg wie für einen Sperling heran. Hinter ihm ging mit Ringelnatzens Schwager im hohen Hut und seiner Schwester aus Leipzig Muschelkalk.
Kein Geistlicher und kein Freund ergriff das Wort. Die Orgel summte leise und merkwürdig stimmungsvoll eine Seemannsweise, sein Lieblingslied, durch die Kapelle.
Die Kapelle, mir kommt heut vor, hatte tausende von Lichtern angezündet. Jeder von uns hatte einen Blumenstrauß mitgebracht. Die legten wir nieder. Und dann begann ein sonderbares Spiel. Hinter den Wänden quoll es herauf in Modulationen und Schnörkeln. Stürmisch die Nacht und die See ging hoch. Und das ging über in Ringelnatzens Lieblingslied La Paloma. Und unser Herz bebte. Und neben mir, Asta Nielsen, weinte laut. Ja, mehr war eigentlich nicht. Wir begleiteten den Sarg hinaus, wie in eine Nebelwamme auf der Nordsee.
Am Grab sprach Paul Wegener und wandte sich zum Schluss mit ein paar Zeilen eines der Gedichte des Toten an die junge Witwe. Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern. Meine Liebe wird mich überdauern und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen.
Eine Platte aus Muschelkalk bedeckt sein Grab, auf dem von René Synthenis gezeichnet, in bronzenen Buchstaben, Joachim Ringelnatz steht.
An M., der du meine Wege mit mir gehst, jede Laune meiner Wimper spürst, meine Schlechtigkeiten duldest und verstehst. Weißt du auch, wie heiß du mich oft rührst? Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern. Meine Liebe wird mich überdauern und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen. Lebe, lache gut, mache deine Sache gut.
Ich komme und gehe wieder. Das wundersame Leben des Joachim Ringelnatz. Feature von Wolfgang Knape. Redaktion Katrin Kiel. Es sprachen Martin Reinke, Hans-Joachim Hegewald, Hannelore Hoge und Friedhelm Ptock. Schnitt Holger Klimchen, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Tobias Barth, Regie Jürgen Lutzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2002.